Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Hat für mich fast schon so ein bisschen Heimspielcharakter, wenn man öfters da ist. Dann hat man doch irgendwie auch ein Gespür für die Gemeinde und freut sich dann auch, bekannte Gesichter wiederzusehen. Ich habe heute ein interessantes Thema mitgebracht, ein Thema, das gar nicht so oft auf die Kanzeln findet, nämlich das Thema Erwählung. Ich glaube, es wird deshalb manchmal einen Bogen drum gemacht, weil sich da dann manchmal gleich ein paar knifflige Fragen einstellen und das wird dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, so schwierig ist es gar nicht. Wir können mal an ein paar Punkten der Bibel sehr gut reinschauen zu dem Thema Erwählung. Erwählung findet ja im Alltag quasi beständig statt. Wir müssen ständig irgendwelche Wahlen treffen. Wenn du dir zum Beispiel ein neues Auto kaufst, dann musst du ein Auto wählen. Es gibt viele, viele verschiedene Autos auf dem deutschen Automarkt und du musst eine Wahl treffen. Ja, manchmal wird die Wahl relativ kleiner. Wenn du auf dein Konto schaust, dann sagst du, ja gut, ich habe nur 1500 Euro, da ist so viel nicht drin. Dann wird die Wahl eingeengt und trotzdem kommst du dann zum Gebrauchtwarenhändler und sagst, hier, da, diese 20 Autos, die sind alle unter 1500, musst du eine Wahl treffen. Und dann hast du irgendwelche Kriterien, nach denen du die Wahl triffst. Ja, der eine sagt, dass ein Auto muss vor allem günstig sein. Bei mir in der Familie muss ein Auto vor allem robust sein. Ich habe Royal Rangers, alle drei, und wir sind auch Camper und da kommt Dreck raus und meistens rein und raus geht es da hin und her mit viel, viel Gepäck und Gemache und Getue. Da muss ein Auto muss eine gewisse Robustheit haben, also sowas irgendwie mit weißen Ledersitzen oder sowas, das könnten wir gar nicht brauchen, ne? Andere sagen, hey, ich habe hier einen ganz großen Job, ich bin irgendwo oben bei der Bank ganz fett angesiedelt, ich kann hier nicht mit dem Polo hergefahren kommen, ja, also muss es halt der dicke Daimler sein oder was auch immer. Und da gibt es Kriterien, wie wir unsere Wahl treffen. Und das müssen wir beständig tun, im Grunde da, wo wir uns was zulegen, wo wir was kaufen. Wir mussten neulich als Familie eine neue Gefriertruhe kaufen. Das stellt man sich eigentlich unkompliziert vor, so ging es mir zumindest, ja. Das ist ganz blöd, wenn am Wochenende auf einmal die Gefriertruhe verreckt, ja, und das Wasser läuft dann unten raus und dann sind wir zu den Nachbarn gelaufen. Wer hat noch Platz hier für unser Gefrierzeug? Wo können wir was unterbringen? Und am Montag gleich losgetobt. Hab gesagt, komm, gleich am Vormittag, wir rutschen da rein, wenn das Ding aufmacht, holen eine Gefriertruhe raus, fertig, ja. Und dann standen wir da drin. 20 Gefrierschränke. Es war der Hammer, ja. Und dann hat uns der Verkäufer erstmal erklärt, was man beim Kauf eines Gefrierschranks alles beachten kann, wenn man es beachten will. Die Isolation und überhaupt das Fassungsvermögen, Energieverbrauch und etc. pp. Es war eine Katastrophe. Wir sind ohne heimgefahren. Genau. Wir müssen ständig irgendwelche Wahlen treffen. Wenn wir hier in der Demokratie leben, dann sind wir aufgefordert zu wählen. Dann gibt es Parteien, die stellen sich zur Wahl und da guckst du dir die Parteiprogramme an und die Leute an und dann musst irgendwie eine Wahl treffen. Hast auch irgendwelche Kriterien? Für uns als Christen ist meistens wichtig, wie ist denn das christliche Gedankengut? Wie sind denn christliche Werte in dieser Partei verankert? Also mir zumindest ist das wichtig. Aber auch andere Kompetenzen sind wesentlich für die Politik und man trifft dann irgendeine Wahl und sagt, diese Person oder diese Partei, die wähle ich, die passt zu mir, die gefällt mir. Oder wo ich neulich ganz begeistert war, dass wir in unseren Reihen hier in Deutschland den Welttorhüter haben. Das fand ich super. Ich bin gar nicht so der Fußballfan, aber wenn es Richtung WM geht und Richtung Manuel Neuer, dann lebt auch in mir was auf. Ja? Und plötzlich sagt die ganze Welt, das ist der beste Torhüter, den wir haben. Oh, das fand ich super. Ja? Da wurde eine Wahl getroffen, Welttorhüter. Oder, da wird es ein bisschen spannender, meine Frau kam neulich ganz zerknirscht daher, gesagt, was ist denn los? Ja, sie hätte eine sehr unliebsame Erkenntnis gemacht. Sie sagt, der Mann wählt die Frau. Fand ich krass. War aber so. Ich war tatsächlich da vor 21 Jahren, das war ich. Ich habe den Heiratsantrag meiner Frau gemacht. Nicht sie hat mir gemacht, sondern ich habe ihn ihr gemacht. Ich habe gewählt. Sie konnte dann natürlich noch zwischen Ja und Nein wählen. Das musste sie auch machen. Ich bin ganz happy, dass sie sich für das Ja entschieden hat. Aber sie war da kurz in so einer Stimmung, wo sie gesagt hat, ja Mensch, meine Frau ist sehr freiheitsliebend, ja, also die lässt sich ungern einengen. Und an dieser Stelle hat sie gesagt, das lief ja ganz andersrum, als sie es gern hat. Sie trifft gern die Wahl, sie entscheidet gern, sie ist entscheidungsfreudig. Und jetzt plötzlich hat sie gemerkt, ja da vor 21 Jahren, Ja, da war ich der Aktive und sie konnte dann nur noch Ja oder Nein sagen. Das konnte sie auch wirklich. Aber sie hatte kurz diesen Moment und dann, das hat sie dann auch ein bisschen philosophisch aufbereitet und hat dann viele Beispiele gewusst und hat da viel Gedanken investiert. Der Mann wählt die Frau. Ich weiß gar nicht, ob es immer so sein muss oder so ist. Ja, aber sie hatte an der Stelle kurz gemerkt, Mensch, da hat jemand anderes ja eigentlich mich erwählt. Und ich habe dann Ja gesagt zu dieser Wahl. Ich hätte auch Nein sagen können, aber da ging die Aktivität von jemand anderem aus. Und an der Stelle sind wir eigentlich schon sehr, sehr nah an der biblischen Erwählungslehre. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann findet auch dort Erwählung statt. Und es gibt zwei Erwählungskreise, möchte ich mal sagen, oder zwei größere Erwählungsvorgänge, nebst hunderten Stellen, die man dann einzeln beleuchten kann. Das ist im Alten Testament, da wird eine Erwählung statt, da wird Abraham von Gott erwählt und dann das Volk. Wir werden uns das nachher anschauen, den Text, wo es darum geht, dass Gott Israel erwählt hat und was er damit im Schilde führt. Und wenn wir dann ein paar Seiten weitergehen, dann landen wir im Neuen Testament und dann findet auch dort Erwählung statt. Dann sagt nämlich Jesus ganz klar, und das haut eigentlich so richtig rein, finde ich, nicht ihr habt mich erwählt, ja, diesen Satz, der hier etwas ausschließt, den finde ich so spannend, sondern ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt. Ja, wenn ihr das denkt, dann täuscht ihr euch, ja, das ist ja damit gesagt, sondern ich habe euch erwählt. Und wenn wir zu Jesus gekommen sind, das will er damit sagen, dann hat vorher immer irgendwas wie Erwählung stattgefunden. Dann gab es eine Zeit in deinem Leben, da ist Jesus in dein Leben hineingekommen. Vorher war er da gar nicht drin. Du warst vielleicht im Religionsunterricht, du hast vielleicht Konfirmandenunterricht gehabt, du warst vielleicht gar im Gottesdienst gewesen. Vielleicht hast du sogar gebetet, das mag ja alles sein. Ja, man kann alles Christliche auch rein praktisch gesehen irgendwie machen, ohne dass es einen großen inneren Widerhall hat. Und dann gab es diesen Moment, wenn du heute ein lebendiger und wiedergeborener Christ bist, mit Jesus lebst, dann gab es den Moment, da kam er in dein Leben. Vielleicht war es ein Augenblick von wenigen Minuten nur, das mag sein. Bei den meisten ist es aber doch so, dass es eine Zeitspanne ist, dass es da so eine Spanne gibt von mehreren, vielleicht Tagen, Wochen, bei manchen gar Monaten, bis dann wirklich dieser Kontakt vollends geschlossen wird. Und es ist die Zeit, wo Jesus plötzlich in deinem Leben, in deinem Denken ist, wo du dir Gedanken machst, wo du anfängst, etwas zu fühlen, wo du vielleicht seine Stimme hörst, wo du dich vielleicht gerufen fühlst. Diese Zeiten, die gibt es bei Menschen. Und Menschen, die Christen sind, haben so eine Zeit in der Regel erlebt. Und vielleicht ist auch heute jemand hier, der in dieser Zeit jetzt gerade mittendrin steckt. Der sagt, ja, ich finde mich da voll drin, wieder vor 3 Jahren. Ich habe noch keinen einzigen Gedanken an Jesus verschwendet. Aber jetzt plötzlich, jetzt wo ich dich höre, wo du sprichst, merke ich, der ist mir irgendwie nah. Vielleicht fühlt es sich sogar ein bisschen eng an, er rückt mir auf die Pelle. Vielleicht fühlt es sich auch sehr warm an. Da ist einer, der mich liebt. Da gibt es noch was. Ich höre seine Stimme. Ich weiß, da diesen Jesus gibt es. Das hatte ich früher ausgeschlossen. Und plötzlich ist mir das ganz, ganz deutlich. Und wenn du so jemand bist, dann möchte ich dich herzlich einladen, an den Punkt zu kommen, wo du ihm deine Hand reichst und wo du sagst, ich möchte dich in meinem Leben haben, ich öffne dir mein Herz, ich gebe dir meine Hand, ich gehe mit dir durchs Leben. Ich kann persönlich sagen, es gibt nichts Besseres, als mit Jesus durchs Leben zu gehen. Und ihr könnt hier hunderte von Leuten fragen, wie ist es mit Jesus zu leben? Hier gibt es ganz viele, die mit Jesus unterwegs sind. Ihr könnt sie einfach fragen, wie sie es mit Jesus lebt. Also an der Stelle herzliche Einladung. Erwählung findet auch heute noch statt. Tag für Tag kommen Tausende von Menschen, Zehntausende von Menschen auf der ganzen Erde zum Glauben, weil Jesus kommt, in ihr Leben tritt und damit auch ein Stück Erwählung stattfindet. Wenn wir aber wieder zurückspringen, dann ist Erwählung kein rein christliches Thema, sondern es hat eben in der Bibel auch schon vorher stattgefunden. Und zwar gerade im Hinblick auf Israel, auf dieses erwählte Volk, so kann man mit Fug und Recht sagen. Und da möchte ich euch heute mal hineinführen in das 5. Buch Mose. Da verirrt man sich meistens nicht so schnell hin. Und zwar in das 7. Kapitel. Da wird in einigen wenigen Versen von der Erwählung gesprochen, wie Gott Israel erwählt hat. Und es werden auch ein paar Hintergründe genannt, die sehr, sehr interessant sind zu wissen. Und da heißt es, 5. Mose 7, ab Vers 6, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt. Da haben wir das Wort. dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Ganz spannender Vorgang hier, Erwählung Israels. Wer kannte den Text schon? Darf ich mal fragen? Ist gar nicht peinlich, wenn man ihn nicht kennt. Oh, schön viele, ganz, ganz toll. Ne? Trotzdem schauen wir ihn uns an. Gott erwählt Israel. Und was hier so stark betont wird, Israel als Eigentumsvolk Gottes. Gott möchte also ein Volk haben, das sein Eigentum ist, das ihm gehört. Es gibt aber viele, viele Völker auf dem Erdkreis. Und Gott kommt an den Punkt, dass er eine Wahl trifft. Das ist natürlich eine geheimnisvolle Sache. Er sagt auch ein bisschen was dazu, warum er das so macht und nicht anders. Aber zunächst mal fängt der Text damit an, Gott erwählt Israel als Eigentumsvolk aus den Völkern heraus. Es gibt viele Völker und sein Auge fällt auf dieses eine Volk, auf dieses Völkchen Israel und Gott sagt, dieses Völkchen soll es sein. Das wähle ich, das soll mein Eigentumsvolk werden, das nehme ich zu meinem Volk, mit diesem Volk werde ich durchs Leben gehen und das Ziel ist hinten raus, auch da werden wir heute noch landen, nicht nur, dass Israel erwählt ist und sich dann besser fühlt als die anderen, sondern ganz im Gegenteil, dass dadurch durch dieses Volk Segen freigesetzt wird für alle Völker. Also Gott, wenn er Israel erwählt, hat er auch die anderen mit im Blick, aber zunächst mal fällt diese Wahl hier auf dieses Völkchen Israel, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst. Und jetzt wird es ganz deutlich gesagt, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und jetzt, wie der gute Mensch halt so ist, könnte man ja denken, ja, ich weiß nicht, wie ihr euch jetzt fühlt, manche können da vielleicht krummeln, warum ausgerechnet dieses Volk Israel, ja, warum hat er nur die Portugiesen erwählt, die finde ich besser, oder die Italiener, ja. Keine Ahnung warum, aber es war eben dieses Volk und da könnte man natürlich auch was draus machen. Ja, da kann man sagen, da kann man dann ganz stolz werden, wir sind die Erwählten. Ja, auch manche Christen rennen so durchs Leben, ja wir stehen im Bund mit Gott, wir sind die Tollen und die anderen sind irgendwie was anderes. Da möchte ich ihr davon abraten, da bist du ein bisschen auf der falschen Spur. Und auch das wird hier mit in den Blick genommen und wird eigentlich gleich verhindert, also in dem Moment, wo Israel anfangen könnte, sich auf die Erwählung was einzubilden, nämlich in Vers 6, aus allen Völkern sind wir erwählt, kommt gleich so ein seelsorgerlicher Einwurf. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Ja, das ist doch eigentlich so ein Ding. Ja. Ihr seid das Geringste. Gott sieht dieses Volk als das Geringste an. Das ist seine Bewertung. Seltsam hier eigentlich, dass er das so sagt. Ja. Aber es ist das erwählte Volk. Erwählt heißt herausgehoben sein aus allen anderen. Aber wenn man das Volk an sich anschaut, sagt Gott ja, also nicht, weil ihr so ein tolles Volk wart oder so großartig oder weil ihr irgendwelche Attribute hättet, die euch von anderen unterscheiden, dass ihr sagt, wow, toll und groß und schön und neu und prächtig, dieses Volk nehme ich. Nee, das war's gar nicht. Ja. Ein kleines Völkchen, ein geringes Völkchen, das Geringste sogar, das finde ich schon deftig, wie sie ausgesprochen wird. Ja. Das Geringste, aber erwählt. Ja. Klein, aber erwählt. Vielleicht sündig, aber erwählt. Jetzt merkt ihr, so sind wir auch. Unvollkommen, aber erwählt. Mit Makeln behaftet, aber erwählt. Fehlermachend, aber erwählt. So ist Israel, so sind wir. Das ist Erwählung in der Bibel. Gott nimmt das Kleine und das Schwache und das Geringe, erwählt es, macht was draus und macht es so zum Segen für andere. Also auch hier, Israel wird herausgehoben, aus allen Völkern sollt ihr mein Eigentumsvolk sein, euch habe ich erwählt, aber bildet euch nichts auf euch selber ein, ihr seid nicht so toll, ihr seid ein kleines, geringes Volk, aber die Erwählung, die findet statt und die kommt von Gott direkt vom Himmel herab. Jetzt wissen wir, warum Gott Israel nicht erwählt hat, was nicht die Gründe waren. Großer Protz und Schönheit und tolles Aussehen. Aber es geht dann weiter. Was ist denn dann der Hintergrund? Warum findet denn diese Erwählung statt? Es gibt dann schon noch Gründe. Und da sind wir jetzt in Vers 8. Wer die Bibel hat, kann da gleich mitlesen. Sondern, es werden zwei Gründe genannt, zwei ganz unterschiedliche Gründe. Wegen der Liebe des Herrn zu euch. Der eine Grund, wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Zwei Gründe, die Gott bewegen, Israel zu erwählen. Der erste Grund ist vielleicht einfach, vielleicht aber auch unverständlich, zumindest nicht zu ergründen, wegen der Liebe zu euch. Ich sage es mal ein bisschen flapsig, Gott hat sich in Israel verliebt. Und das ist ja immer so eine schwierige Sache. Wer von uns schon mal verliebt war, das trifft wahrscheinlich auf relativ viele zu. Ich war x-mal in meinem Leben verliebt, bis ich dann bei meiner Frau gelandet bin. War irgendwie alles auch anstrengend. Na, aber das kann man ja meistens in der Regel nicht so richtig begründen. Ah, was, die gefällt dir? Ja, warum denn? Warum hast du dich in die denn verliebt? Und dann stehst du irgendwie ja meistens ein bisschen komisch da und sagst, ach, das ist irgendwie schwer zu erklären. Stimmt's, was ich sage? Warum habe ich mich verliebt? Warum kommt da Liebe in meinem Leben auf? Das ist schwer zu erklären. Wird hier auch gar nicht erklärt. Es wird nur gesagt, dass es so war. Wegen der Liebe zu euch. Es war Liebe Gottes, eine spezielle Israel-Liebe Gottes in seinem Herzen zu diesem Völkchen. Und das hat dazu geführt, dass er dieses Volk erwählt hat und gesagt hat, euch möchte ich haben als Eigentumsvolk an meiner Seite. Das ist aber nur der eine Grund und da können wir nicht mehr nach den Hintergründen fragen. Das war halt so Liebe. Ja, Liebe muss man nicht begründen, kann man nicht begründen, findet aber statt. Aber das andere, das lässt sich sehr wohl verstehen und das ist der zweite Grund, seltsamerweise jetzt ein rechtlicher Grund, ein ganz trockener juristischer Grund. Und da heißt es, weil Gott den Eid halten wollte, den er den Vätern geschworen hat. Wer von euch im letzten Jahr dabei war bei dieser Dreierreihe, da habe ich über diesen Eid mehrmals gesprochen. Das ist der Eid an Abraham, Isaak und Jakob. Da hat Gott einen Eid geschworen, hat einen Schwur geleistet und hat diesen Vätern, bei Abraham angefangen, zugesagt, die Leute, die eure Nachkommen sind, Abraham, Isaak, Jakob, die möchte ich als mein Volk haben, als Eigentumsvolk an meiner Seite. Und das hat er damals diesen Vätern zugesagt, hat einen Schwur geleistet, er hat ein Versprechen gegeben, er hat keine Bedingungen daran geknüpft, er hat einfach versprochen den Vätern, eure Leute, die in eurer Nachkommenschaft dann auftauchen werden, dieses Volk, das soll eines Tages zu meinem Volk werden. Und so gingen diese Erzväter durchs Leben, sie haben das nicht mehr gesehen. Selbst der Jakob, der Dritte in dieser Dreierreihe, hat es nur ansatzweise noch miterlebt. Wenigstens hat er mal den Grundstein gelegt mit den 12 Stämmen Israels, also die 12 Söhne, waren ja dann die 12 Stämme. Diesen Grundstein hat er gelegt, aber dass ein großes Volk draus wurde, hat natürlich Jakob auch nicht mehr miterlebt. Aber das Versprechen steht. Ja. Ob der Mensch jetzt lebt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Gott hat ein Versprechen geleistet. Und Gott hält sein Wort, Gott hält sein Versprechen. Und diese zwei Gründe führen jetzt hier zur Erwählung Israels. Ich finde es hochinteressant, so ein Herzensgrund, so ein emotionaler Grund, so etwas, was man gar nicht erklären kann, aber auch nicht erklären muss. Liebe hat sich in dieses Völkchen verliebt. Ja, das möchte ich haben, das liebe ich, da bin ich verknallt, das will ich haben. Und auf der anderen Seite dieser ganz rechtlich-juristische Grund, wo Gott sich auch gebunden weiß, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren ein Versprechen geleistet an diese drei Erzväter. Und weil ich einer bin, der sein Versprechen hält und der sein Wort für aufrichtet und der zu seinem Wort steht, aus diesem Grund fällt jetzt hier diese Erwählung Israels. Und so haben wir die Sache beisammen. Wir haben die Erwählung im Vers 6, wie sie geschieht aus allen Völkern. Wir haben die Hintergründe, warum es nicht geschieht, nicht weil Israel so toll wäre. Im Gegenteil, Gott sagt, es ist doch eigentlich ein geringes Volk. Aber es gibt trotzdem zwei Gründe, zwei Faktoren, die Liebe Gottes und den Eid an die Väter. Ich lese es einfach nochmal vor. dann haben wir es nochmal in einem Rutsch vor Augen. Denn du, Israel, bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Das hier, die Erwählungsurkunde Israels und die Hintergründe, die Mose hier nennt, wie sie in Gottes Herzen stattgefunden haben. Wir haben noch einen zweiten ganz großen und wichtigen Text im Alten Testament. Da springen wir jetzt nach vorne zu den Propheten. Da wird auch über die Erwählung Israels gesprochen, aber in einer ganz, ganz anderen Weise. Inhaltlich ist es ganz nah an dem, was wir hier bei Mose hören. Aber die Art der Text und wie davon gesprochen wird, das ist ganz anders, nämlich in Form einer Geschichte. Und ich kann den Text gar nicht vorlesen. Hesekiel 16 hat, glaube ich, 65 Verse, also ein sehr, sehr langes Kapitel. Möchte euch aber ermutigen, das einfach mal selber zu lesen, den ganzen Text, der ist hoch, hoch interessant. Da sind ein paar ganz raue und derbe Stellen mit drin, die würde ich hier gar nicht unbedingt vorlesen wollen im Gottesdienst. Ja, aber die Linie, die sich hier abzeichnet, die Geschichte, die hier erzählt wird, die hat wirklich ihre berührenden Seiten. Und zwar wird hier Gott und Israel werden in einer Geschichte versinnbildlich mit zwei Personen, mit einem jungen Mann aus Israel, also aus diesem antiken Kontext von damals, der eine Reise macht und auf dem Weg vorbei sieht er, dass da am Wegesrand ein Kind liegt. Ein kleines Baby, frisch entbunden und es offensichtlich ausgesetzt wurde. Hesekiel 16. Und es gab es damals öfters, es gibt es auch heute auf der Welt noch relativ oft, wenn Eltern ihre Kinder nicht haben wollen oder nicht ernähren können oder wie auch immer, da gibt es unterschiedliche Gründe, dann wird das Kind ausgesetzt. Wenn die Leute ganz herzlos sind, dann sagen sie auf die Art und Weise, habe ich es los, das Kind wird dann sterben und wird dann von irgendwelchen Tieren gefressen werden. Findet auch heute noch statt in anderen Teilen der Welt, hier glücklicherweise weniger. Aber manche, die ein Herz für das Kind haben, die sagen, ich hoffe einfach sehr, vielleicht beten sogar manche dafür, dass irgendeiner vorbeikommt und das Kind dann mitnimmt, sodass es überleben kann. Also wenn Leute in bitterer Armut leben, dann kann auch so ein Schritt von ihnen gegangen werden, so schlimm das ist. Und davon geht diese Geschichte jetzt aus. Also da liegt ein kleines Mädchen, frisch entbunden am Wegesrand und dieser junge Mann, aus Israel, offensichtlich ein bisschen reicherer, gut betuchter, kommt da vorbei. Und er sieht dieses Mädchen und er hat Erbarmen mit diesem kleinen Baby, mit diesem Kind. Er sieht es da liegen, es schreit und er nimmt das Kind mit. Und er reinigt das Kind, er wäscht es, er pflegt es und über die Jahre zieht er es halt auf. Dann wird er halt ein Kleinkind draußen, Grundschulkind würde man heute sagen, ein Teenager. Und im Laufe der nächsten 20 Jahre wird aus diesem kleinen Findelkindchen, aus diesem Baby, wird eine junge Frau. Und dann kommt der Moment, wo wir 5. Mose gerade schon gelesen haben, da fängt dieser Mann, der ja für Gott steht, fängt an, sich in dieses Mädchen, in diese junge Frau zu verlieben. Und er hält um diese Hand an, er macht einen Heiratsantrag und die Geschichte geht so aus, dass tatsächlich dieser junge Mann dann diese junge Frau heiratet. Ja, eigentlich eine schöne Kino-Love-Story, das wird einem irgendwie gefallen. Ja, das Kind da ausgesetzt am Wegesrand, dem Tod geweiht, wird aufgenommen, großgezogen und dann kommt sogar eine Hochzeit, ja eigentlich eine ganz, ganz schöne und wunderbare Geschichte. Aber an der Stelle ist die Geschichte nicht zu Ende. Die Jahre gehen ins Land und dann passiert was ganz, ganz Schmerzhaftes. Diese junge Frau fängt an, fremd zu gehen. Die hat plötzlich andere Männer in ihrem Leben, die hat Affären, Liebesaffären. Und es ist für diesen Mann damals in Israel nicht nur eine schmerzliche Geschichte auf der Beziehungsebene, sondern das geht auch ganz stark an die Ehre, an die Stellung in der Gesellschaft. Das hat in diesem Bereich der Welt immer mehr zu tun als nur den Beziehungsaspekt. Und er wird zornig, er wird wütend, er ist verletzt und er vertreibt diese junge Frau aus seinem Haus. Und dann lebt sie irgendwo in der Ferne, dann wird ein bisschen was dazu beschrieben. Und es ist eine schlimme Geschichte, aber eine Trennung findet statt, eine Vertreibung, diese junge Frau muss gehen. Aber dann, und das ist das Wundersame, auch für antike Ohren was ganz Unglaubliches, am Ende der Geschichte kommen die beiden wieder zusammen. Der junge Mann merkt, er hat immer noch eine große Liebe zu dieser Frau. Sie hat sich inzwischen auch eines anderen besonnen und sie finden wieder zusammen und sie leben wieder zusammen. Sie haben wieder eine intakte Ehe. Der Bund wird wieder neu geschlossen und dann heißt es am Ende, ja, und dieser Bund, der wird jetzt auf ewig bestehen. Hesekiel erzählt die Geschichte, weil er damit den Israeliten klar machen kann, das ist unsere Geschichte als Volk. Auch wir sind irgendwo als Findelkind am Wegesrand aufgefischt worden, in dem Fall am Wegesrand in Ägypten. Irgendwo waren sie ja da in der Knechtschaft, waren geknechtet, waren unter dem Druck des Pharao. Gott hat sie gesehen, rausgeholt und dann ist das Volk groß geworden und gewachsen. Und ja, eine schöne junge Braut sozusagen. Hochzeit hat stattgefunden, Bundesschluss hat stattgefunden, man hat zusammen gelebt. Israel ist oft in Götzendienst und andere Sünden abgedriftet. Es hat Gericht gegeben, es hat Trennung, es hat Zerstreuung gegeben. Und dann sagt aber Hesekiel, da kommt eine Zeit, weit am Ende der Zeiten, da wird sich dieses Blatt nochmal wenden. Und da wird Gott sein Volk Israel aus der ganzen Welt zurückführen in sein Land und wird mit Israel zusammen leben. Der Bund wird wieder aufgerichtet werden und es wird ein ewiger Bund daraus werden. Ein Bund, der nie wieder gebrochen wird und auch nicht mehr gebrochen werden kann. Ein neuer Bund, ein anderer Bund mit einer anderen Grundlage. Und der gilt für alle Zeiten und für die Ewigkeit bis rüber in den Himmel gilt dieser Bund. Und so diese Geschichte bei Hesekiel, lest euch einfach mal nach in Hesekiel 16, dieses lange, lange Kapitel mit dieser besonderen Geschichte. Warum erwählt Gott Israel? Wir haben es bei Mose schon gehört, die Liebe Gottes und den Eid, den Gott den Vätern geschworen hat. Hier bei Hesekiel, da finden wir vor allem den Aspekt des Erbarmens. Gott erbarmt sich über dieses Findelkind am Wegesrand. Das sind so ein bisschen die Gründe, die Hintergründe im Herzen Gottes. Viel mehr wird da nicht gesagt, aber ich meine, das reicht ja auch als Erklärung, warum Gott Israel erwählt hat und warum diese Erwählung für alle Zeiten gilt und niemals enden wird. Wenn wir schauen, wozu findet das Ganze statt, ich möchte das nur kurz anreißen, weil wir auch im letzten Jahr diese Thematik schon verfolgt haben. Was hat denn Gott damit vor? Dann finden wir verschiedene Dinge in der Bibel. Zum Beispiel den Aspekt, dass Gott durch Israel die Welt segnen möchte. Das fängt auch schon ganz vorne in der Erwählungsgeschichte an, bei 1. Mose 12, als Abraham erwählt wird. Du und deine Nachkommen, ihr sollt zum Segen für die Welt werden. Mein Segen soll durch dieses Volk in die Welt hinauslaufen. Johannes 4, Vers 22, ein kleines Verschen, das es aber ganz schön in sich hat, vor allem weil es aus dem Munde Jesu kommt. Wo Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Ich meine, ausgerechnet im Johannesevangelium, wo wir diese starken Ich-Bin-Worte haben. Ich bin der Hirte, ich bin die Tür, ich bin Auferstehung und das Leben, ich bin Wahrheit und so weiter und so fort. Ja, ihr kennt die ja alle, ja. Ich, also da weist Jesus so stark auf sich und sagt, das Heil kommt von mir. Aber an dieser Stelle, Johannes 4, 22, sagt er, das Heil kommt von den Juden. Jesus hat sich als Jude gesehen und als Erfüllung dessen, dass Heil von den Juden kommen soll. Und da liegt natürlich auch auf eine Bestimmung genereller Art auf diesem Volk, wenn Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Das ist der Kanal, das Judentum, das jüdische Volk ist der Kanal, das Heil in die Welt kommt. Wenn wir in den ersten Korintherbrief schauen, Kapitel 10, dann sehen wir da auch die andere Seite Israels. Paulus bringt hier auch die Sündengeschichte und die Gerichtsgeschichte mit ins Spiel und sagt, das alles ist unter anderem auch als Warnung, interessanterweise für euch, für die christliche Gemeinde geschehen. So wie Gott die Sünde dort nicht haben wollte in seinem Volk und die Sünde dann auch Auswirkungen und Konsequenzen hatte, so wird es auch in unserem Leben sein. Und hier fährt Paulus ganz klar die Schiene, schaut auf Israel, schaut auf diese Geschichte, die ja auch eine dunkle Seite hat und eine Gerichtsseite hat. Und lasst euch davor ein klein bisschen warnen und erschrecken. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Also diese Gesetzmäßigkeiten, die gelten ja auch noch. Wenn wir bei den Propheten schauen, dann finden wir große Bestimmungen dann wieder über Israel, Jesaja 2. Israel als großer Magnet für die ganze Völkerwelt. Da wird so eine Szenerie aufgebaut, wie Israel in seinem Land wiederhergestellt ist, als heilige Nation lebt, Gott richtig in der Mitte. Und plötzlich kommen die ganzen Völker mit hinzu und sagen, wir sehen, da wohnt Gott und wir wollen diesem Gott auch dienen. Wir wollen diesem Gott auch begegnen. Wir laufen hin und begegnen diesem Gott Israels im Propheten Zacharja etwas ganz Ähnliches, wo es heißt, da werden Juden durch die Welt laufen und plötzlich kommen die ganzen Heiden und nehmen die Juden bei den Rockzipfeln und sagen, nehmt uns mit, wir sehen, dass Gott mit euch ist. Also so eine Bestimmung, die da auf diesem Volk liegt, auf diesem Volk Israel und auf den Juden, eine unglaubliche Bestimmung, die ja noch bisher noch nicht von Ferne erfüllt ist. Aber die Texte sprechen hier so eine Bestimmung aus, so eine Perspektive, die im Grunde atemberaubend ist über diesem Volk. Und das Ganze findet sich schon ganz vorne wieder bei Mose im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, wo Mose ganz einfach sagt, Israel soll eine heilige Nation werden, dass an dieser Nation soll man erkennen, wie es ist, mit Gott zu leben. Dadurch kann Licht, dadurch kann Wahrheit, dadurch kann Leben, dadurch kann das Wort in die ganze Welt hinauslaufen. Und alle haben einen großen Gewinn davon, dass sie durch auf diesem Weg zum Gott Israels finden können und in den Wirkungen, an diesen Wirkungen teilhaben dürfen. Ja, jetzt haben wir diese zwei Erwählungen, die Erwählung Israels, auch die Erwählung von den Christen, die wir sind und die es auf der ganzen Welt gibt, in vielen, vielen Nationen. Und wenn man diese beiden Linien anschaut, dann kann man ja auch mal nach vorne schauen und dann wird man sehen, ganz am Ende finden diese Linien in der Bibel zusammen. Und das finde ich bemerkenswert, dass es diese Perspektive noch gibt im Buch der Offenbarung. Kennt ihr alle ganz hinten, Kapitel 21, da ist von dem neuen Jerusalem die Rede, das vom Himmel herabkommt, wie eine geschmückte Braut heißt es, eine wunderbare, eine schöne Stadt, Jerusalem, aber in ganz neuer Form. Und dann wird über dieses Jerusalem gesprochen, es wird viel über die Herrlichkeit gesprochen von Gold und großen und schönen Edelsteinen und Glanz und Gloria. Also die Herrlichkeit wird breit beschrieben, aber dann von der inneren Substanz her wird gesagt, dieses neue Jerusalem ruht auf den Ecksteinen, auf den Fundamenten, auf 12 Fundamenten und die sind benannt nach wem, wer weiß es gerade? Nee? Die kommen gleich, die 12 Stämme, nach den Aposteln des Lammes, also Jesu. Die Ecksteine, die Fundamente sind benannt nach den Aposteln des Lammes, also den Aposteln Jesu, also im Grunde die Grundlage, auf der die christliche Gemeinde steht. Und die Tore, die 12, die in dieses neue Jerusalem hineinführen, die sind jetzt benannt, genau, ich habe das gerade schon gesagt, nach den 12 Stämmen Israels. Also das neue Jerusalem besteht aus Gemeinde und aus Israel. Tore, 12 Stämme, Namen steht für ganz Israel. Die Apostel, die Grundlage steht für die Gemeinde Jesu durch alle Zeiten. Und so wird hinten auf der neuen Welt, wo das neue Jerusalem kommt, wo das Ende der Geschichte erreicht sein wird, an dieser Stelle führen beide Linien zusammen in das neue Jerusalem hinein, die Linie Israels und die Linie der Gemeinde. Und dort werden wir eins sein in dem neuen Jerusalem, vereint sein mit Jesus, vereint sein mit Gott, das ist diese Perspektive. Was machen wir miteinander, dass wir doch zwei solche Erwählungslinien haben? Ich möchte Folgendes uns ans Herz legen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf der einen Seite von uns selber wissen, Jesus hat uns erwählt, er ist in unser Leben gekommen, sonst würden wir ihn nicht kennen, er hat sich uns vorgestellt, sonst wüssten wir nichts von ihm. Ja. Und dass wir von ganzem Herzen dafür dankbar sind. Danke, Jesus, dass du in mein Leben gekommen bist. Kann man sowas beten? Kann man ihm da mal einen Applaus geben jetzt hier und heute? Danke, Jesus, dass du in mein Leben gekommen bist. Und auf der anderen Seite diese Erwählung Israels, die niemals aufgehoben wird und nie enden wird. Und da hätten wir für meine Begriffe, wenn wir biblisches Christentum leben wollen, die Aufgabe, diese Erwählung anzuerkennen und zu bejahen und hochzuhalten und den Weg Gottes mit Israel von Herzen zu teilen. Da gibt es die andere Seite der Medaille, die andere Körperschaft, die andere Gruppe, die erwählt ist neben uns. Auf beiden liegt eine Erwählung. Beide haben eine gemeinsame Zukunft und ich glaube, dass es Gott wichtig ist in seinem Herzen, wo er doch Israel erwählt hat, wir haben es ja gerade gehört, dass wir das in unser Herz hineinnehmen und sagen, ja Herr, auch dafür danke ich dir, wir sind nicht die Einzigen, da gibt es dieses Volk, darauf liegt deine Wahl, diese Wahl bestätige ich, anerkenne ich, bejahe ich und ich nehme Anteil an dem Ergehen Israels durch die Zeiten. Israel ist, wie soll ich sagen, unser älterer, unser großer Bruder. Vielleicht mit dieser Metapher kann man die Sache ganz gut beenden. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der nicht verborgen geblieben ist im Himmel. Du bist herabgekommen, du hast dich uns zugeneigt. Du hast erwählt, Jesus, bist in unser Leben gekommen. Wir durften dich kennenlernen, das ist ein Vorrecht. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht die Einzigen sind, auf denen eine Erwählung liegt. Da gibt es dieses Volk Israel. Schon von ganz früher Zeit an hat diese Erwählung stattgefunden. Wir lesen es in deinem Wort. Und Herr, wir wollen heute dieses Wort zu uns sprechen lassen, es annehmen, es aufnehmen, weil es dein Wort ist, das Wort unseres Herrn. Und Heiliger Geist, öffne du uns auch da die Augen an dieser Stelle, dass wir diese Erwählung erkennen und bejahen, dass wir sie glauben dürfen, aufnehmen in unserem Inneren und Anteil nehmen an der Geschichte Israels, wo doch diese Erwählung sich manifestiert und noch viel mehr manifestieren soll. Du bist mit diesem Volk unterwegs, du bist mit uns unterwegs und du führst uns gemeinsam ins neue Jerusalem. Dir sei Ehre, Herr. Amen.